Und zum Abend beten, treu Gott und Vater, wir haben gesungen von deiner Gnade, die wie ein Morgentau ist, wo uns erfrischt, wo uns erquickt. Ja, Herr, aus deiner Hand haben wir empfangen Gnade um Gnade. Und es ist deine Herrlichkeit, wo du gekommen bist und erschienen bist, dass du dich offenbart hast in Gnade und Wahrheit. Herr, das bitten wir auch für den heutigen Morgen. Möchtest du zu uns reden in Wahrheit und in Gnade, weil wir es nicht verdient haben, an unseren Herzen wirken, dass wir umgestaltet werden, mehr und mehr ins Bild von deinem einzigen, geliebten Sohn, unserem Herr und Retter Jesus Christus. Amen. Mark Twain, geht davon aus, das ist der meiste von euch ein Begriff, zumindest einmal gehört, auch wenn ihr keines von seinen Büchern gelesen habt, aber in einem von seinen Büchern schreibt er Folgendes. Man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat, aber man vergisst niemals, wo das Beil liegt. Ihr lacht. Ich denke, ich interpretiere das als Zustimmung. Und das zeigt einmal mehr auf und unterstreicht, wie wichtig auch für uns als Kind Gottes das ist, was wir lesen in Matthäus 5, Vers 9. Die Glückseligkeit, die Glückseligpreisung, die der Herr ausspricht, und zwar über all denen, die eben noch wissen, was die Friedenspfeife haben. Und das Bier schon längst hoffentlich weggerührt haben, dass gar nicht mehr erst in Versuchung kommen, das Ding für zu holen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und es ist so, wer Gott nicht der, wo gekommen wäre und uns mit sich versöhnt hat, wer der Ursprung, wie wir es angeschaut haben, nicht in Gott selber und die Umsetzung von dem Frieden, den er gewirkt hat, nicht durch Christus gekommen, wer die Ausrüstung, die er uns infolgedessen gegeben hat, nicht komplett und vollständig und der Auftrag nicht klar. Wir würden schwimmen, ohne Ende, wir hätten keine Chance. Wir wären verloren. Frieden wäre uns ein Fremdwort, wo wir keinen Bezug dazu hätten. Und folglich wären wir nie in der Lage, nur annähernd darüber nachzudenken oder uns überhaupt in Erwägung zu ziehen, Friedensstifter zu sein. Frieden zu finden mit Gott. Frieden, wie wir es angeschaut haben, mit uns selber. Dass wir mal zur Ruhe kommen und ein Ja haben zu uns. Und dann letztendlich, und das ist da, wo wir heute einsteigen und abschliessen, nebst der Auswirkung intern, hat die Auswirkung horizontal, die Auswirkung auf Mitmenschen, die Leute um uns herum, Beziehungen. Und damit der Frieden sich im horizontalen Bereich, zwischenmenschlichen Bereich auswirken kann, gibt es drei Grundvoraussetzungen. Drei Grundvoraussetzungen, die wir uns schlicht und einfach zu Herzen nehmen müssen. Das Erste, ich gehe noch kurz darauf ein, das haben wir angeschaut. Die erste Grundvoraussetzung ist, dass es einfach Hindernisse gibt. Und das müssen wir uns zuallererst bewusst sein. Wir müssen wissen, dass sie gibt. Wir müssen wissen, in welcher Form dass sie daherkommen. Um überhaupt zu schauen, dass wir vielleicht einerseits drum herumkommen oder sie überwinden können. Aber nicht stolpern, nicht dauernd gehen, nicht immer wieder an den gleichen Stein ginken und uns jedes Mal wundern, warum der Fuß schon wieder wehtut. Wisst ihr, einmal dran ginken ist okay, zweimal vielleicht auch, aber wenn wir dauernd dran ginken und über das gleiche Hindernis stolpern und wundern, warum uns die Scheichen wehtun, tja. Die grundlegenden Hindernisse, die grossen, sind nichts Neues. Wir haben sie angeschaut, es ist Gier in jeder Form. Gier nach Geltungsdrang, Gier nach Geld, Gier nach Recht zu haben, Gier etwas einfach um jeden Preis zu wollen, dass ich sogar bereit bin, Gewalt anzuwenden. In welcher Form auch immer. Jakobus sagt, ihr mordet und habt nicht, weil ihr nicht bittet. Er geht so weit, dass er wirklich sagt, weil ihr etwas so wollt, weil eure Begierden in eurem Fleisch so kommen und so stark sind, sind ihr bereit sogar zu morden. Gier, die zu Gewaltbereitschaft führt und etwas, wo ein Riesenhindernis ist für Frieden, Geschnurr. Geschnurr. In jeder Form. Geschnurr. Durch böse Blick. Man kann auch durch Blick reden. Geschnurr. Durch unsere Körpersprache, die Leute einfach spüren lässt. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Du passt uns nicht. Ohrenbläser. Wir haben das letzte Mal angeschaut, ausführlich in den Sprüchen. Steht ein Haufen über Ohrenbläser. Wisst ihr, die auch du hast gehört, weisst, du darfst es niemandem weiter sagen, aber. Ich frage meine Kinder einmal an und sage, könnt ihr ein Geheimnis für euch behalten? Ja. Ja, ich auch. Ich finde es dann einmal nicht so lustig, aber wenn ihr etwas wirklich wollt, dass es nicht rausgeht, dann sagen sie auch niemandem. Gier, Gewaltbereitschaft, Geschnurr in jeder Form sind die ärgsten Feinde von Frieden. Es sind Hindernisse, die kommen. Und wir müssen uns mit denen auseinandersetzen. Früher oder später bauen sie sich auf vor uns. Die Frage ist, was machen wir? Finden wir einen Weg drumherum? Oder können wir sie überwinden? Und es scheint irgendwie, dass der Frieden, den doch eigentlich jeder will, unter Dauerangriff steht. Immer kommt irgendetwas oder irgendjemand und wir stehen in der Gefahr, unzufrieden zu sein. Unzufrieden. Undankbar. Und weil das so ist, weil wahre Gottgewirkte, anhaltende, beständige Frieden bedroht ist durch ganz aktive Angriffe von aussen, in welcher Form auch wieder, immer oder, was auch eine grosse Gefahr ist, für echten Frieden ist. Skifrieden. Das heisst nicht, dass ihr den Frieden habt beim Skifahren, sondern Schein. Es ist nur ein Ski. Man redet einfach nicht drüber. Wir wissen zwar, dass wir alle mit der Faust im Sack rumlaufen vielleicht und Zähne knirschen. Aber wir finden uns ab damit. Und tun so, als wäre alles in Butter. Alles okay. Skifrieden ist wahrscheinlich noch die heimtückischer Gefahr für echten Frieden. Als die Sachen, die so offensichtlich daherkommen, die man sieht, die man klar identifizieren kann. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Kinder Gottes, beziehungsweise, wie es der Matthäus sagt, als Söhne Gottes. Kindschaft bezeichnet ja unsere Familienzugehörigkeit. Die Sohnschaft, wenn man als Söhne Gottes bezeichnet wird, betont viel mehr unsere Wesensgleichheit. Dass wir von unserem Wesen Gott sollen gleich sein. Einem Gott, der ein Gott vom Frieden ist. Er ist ein Gott vom Frieden. Und darum, als Söhne Gottes, gilt es nicht nur zuallererst, Hindernisse zu erkennen, zum Gehen oder zu überwinden, sondern zweitens, und das ist die zweite Grundvoraussetzung, es braucht eine bewusste Hingabe, das zu machen. Es braucht eine Entscheidung. Es braucht ein Ja, Herr, es ist gut und es ist richtig. Nicht einfach. Nicht einfach, aber gut und richtig. Und ich will das machen. Ich will wirklich ein Friedensstifter sein. Der dritte Punkt, die dritte Grundvoraussetzung ist dann ein Leben in gezielter Heiligung. Nicht einfach mal schauen, wie es rauskommt, sondern auch da wieder ein Ziel vor Augen haben. Und ein Ziel, das Gott ganz klar für uns definiert hat. Ganz klar, ganz verständlich. Und wir wollen die zwei Grundvoraussetzungen, die es ermöglichen, ein Friedensstifter zu sein, nebst dem, dass wir eben die Hindernisse erkennen und überwinden, heute Morgen gemeinsam studieren. Weil sie sind notwendig. Ohne Hingabe, ohne Entschlossenheit, Frieden zu stiften. Und ohne selber, es fängt immer bei mir an, das wissen wir, oder? Wenn wir nicht heilig leben, dann werden wir Frieden wohl kaumlich erfahren. Weder mit uns selber, noch in der Ehe, noch in der Familie. Also, wenn euch bewusst ist, 80%+ der Leute, die in die Seelsorge kommen, Christen wohlgemerkt, kommen, weil sie Ehe- und Familienprobleme haben. Weil es Unfrieden gibt in dieser kleinsten, engsten Gemeinschaft, die Gott geschaffen hat. Wir werden auch keinen Frieden erfahren in der Schule, am Arbeitsplatz, Freizeit. Mobbing scheint ja heute für viele irgendwie eine Lieblingsfreizeitsbeschäftigung zu sein. Und wir müssen schauen, wie gehen wir mit dem richtig um? Wie gehen wir mit dem um? Nicht nur um uns selber zu schützen, es geht um weit mehr da. Ein Friedensstifter schaut nicht nur, dass er selber ruhig durchs Wasser durchkommt, sondern er ist aktiv. Er sucht Frieden dort, wo es eben offensichtlich keinen hat. Und man könnte auch sagen, dass bewusste Hingabe und gezielte Heiligung auch die nötige Kraft und Motivation bietet, damit wir überhaupt mal bereit sind, das in Erwägung ziehen, ganz offen gesagt, aus unserer Komfortzone rauszukommen. Weil eins kann dir garantieren, wenn du Frieden bringen willst, dann mach dich auf Krieg gefasst. Es wird oft der Fall sein. Oft der Fall. Es war bei den Propheten so gewesen. Es war bei den Aposteln so gewesen. Und es war beim Friedenfürst selber, bei Jesus Christus so gewesen. Er ist gekommen und hat für sich in Anspruch nehmen, was keiner von uns kann. Er war vollkommen gewesen. In allem. Und wo die Engel ihn ankündigen, sagen sie, Frieden den Menschen. Er ist gekommen, um Frieden zu bringen. Aber die Geschichte ist nicht so friedlich ausgegangen, wie ihr wisst. Überhaupt nicht. Und so müssen wir uns selber innerlich vorbereiten, aufgrund von dem, was Gottes Wort lehrt, dass wir Hingabe haben, dass wir die Heiligung auch gezielt verfolgen und bereit sind, für Frieden, so absurd es vielleicht tönt, zu kämpfen. Zu kämpfen. Nicht mit konventionellen Waffen. Nicht mit den Mitteln der Welt. Nicht mit Druck. Nicht mit Manipulation, sondern was sind unsere Waffen, die wir brauchen, um Frieden zu stiften? Es sind die, die aufgezählt sind im Galater 5 als Frucht des Geistes. Es ist das, was der Geist bewirkt in uns. Und zwar ist das Liebe, Freude, Friede, Langmut, Sanftmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Enthaltsamkeit oder auch Selbstbeherrschung, dass wir uns unter Kontrolle haben. Wenn es nie den Deckel lupft, wenn du mit jemandem zu tun hast, sind die Lampen fast vorprogrammiert. Wenn wir uns nicht unter Kontrolle haben, und vielleicht kennt ihr das, Kinder, so gern wir es haben, können einem manchmal die Wand auftreiben. Zumindest meine. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch noch jemand anders bestellt oder eine andere Grundprogrammierung gerade bekommen. Und wisst ihr was? Egal was ihr anstellt, egal was ihr macht, ich habe nie, nie ein Recht, dass mir der Deckel läuft. Es gibt keinen Grund. Es gibt keine einzige Begründung und das ist manchmal nicht ganz so einfach. Ist nicht so einfach. Aber es ist das, was die Bibel sagt. Macht es. Überlegt es zumindest. Überlegt euch doch mal, den ersten Schritt zu machen, auch wenn in dir alles sagt. Sicher nicht. Du kannst kommen. Du kennst nicht. Du hast angefangen. Du hast angefangen. Wir brauchen den Geist Gottes. Die Frucht vom Geist Gottes. Weil wenn wir die nicht haben, schau, es gibt nur zwei Sachen, die unser Leben bestimmen. Das Fleisch oder der Geist. Die Früchte vom Geist sind offenbart. Die Frucht vom Fleisch auch, und jetzt müssen wir mal hören, das ist nur ein Auszug von der Liste. Das ist nicht einmal alles. Aber der grösste Teil von der Liste, was das Fleisch bewirkt, spricht für sich. Es sind alles Synonyme. Es sind Worte, die genau das Gleiche bedeuten, nämlich Lampen. Unfrieden. Hört mal zu. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord. Das ist die Frucht vom Fleisch. Wenn das rauskommt, weil das drin ist, keine Chance. Keine Chance. Und das ist ein Schlüssel. Nicht nur Frieden zu stiften. Meine lieben Freunde, ein geistliches Leben können wir nicht führen ohne Geist Gottes. Und wir müssen wissen, wer er ist, was er macht, was er nicht macht, wie er wirkt und wie nicht. Denn es stimmt, dass alle Kinder Gottes, alle, die wiedergeboren sind, haben den Geist bekommen oder nicht? Okay. Wie viel haben sie bekommen davon? Alles. Alles. Jeder hat den Heiligen Geist innewohnend. Und wir müssen den Geist nicht bitten oder Gott bitten, wir wollen mehr von seinem Geist. Wir haben schon alles. Wisst ihr, was unser Gebet soll sein? Dass der Geist mehr von uns überkommt. Dass er Raum überkommt. Dass er kann wirken. Dass wir aufhören, den Geist zu dämpfen. Oder auszulöschen gar, wie es heisst. Und das machen wir. Das machen wir, wenn wir nicht hören. Auf das, was der Geist sagt. Und das, was der Geist sagt, nur nebenbei bemerkt, stimmt immer überein mit dem, was der Geist geschrieben hat. Weil er ist der Autor letztendlich von der Schrift. Er wird nie, nie außerhalb von der Schrift agieren. Und die Früchte sind offensichtlich. Und das ist das, was wir brauchen. Weil wir sind uns einig, wie wir gerade festgehalten haben, dass alle den Geist Gottes haben. Aber nur weil du etwas hast, bedeutet es noch lange nicht, dass wir richtig damit umgehen. Leider. Der Geist, den Gott uns gegeben hat, und das ist nur eine kurze Aufzählung, führt in die Wahrheit. Und zwar in die offenbarte Wahrheit vom Wort Gottes. Der Geist überführt von Sünde. Und zwar nicht nur die Ungläubigen, dass sie errettet werden, sondern auch uns immer wieder. Und Sünde ist der Freudenkiller und Friedenskiller Nummer eins. Wenn wir Sünde in unserem Leben haben, tolerieren, damit rumspielen, meinen sie, sei harmlos. Ja, ja, das erlaube ich mir jetzt. Leitung ist zu. Leitung ist zu, wir sehen es nachher. Der Geist ist es auch, der tröstet. Und manchmal brauchen wir Trost, wenn es wieder mal geklopft hat. Oder? Der Geist ist es auch, der uns stärkt, damit wir überhaupt wieder Mut haben, für sich zu gehen. Der Geist ist es letztendlich, der uns beziehungsfähig macht. Wirklich, echt beziehungsfähig. Und man findet das sehr schön und klar und deutlich in Epheser 5. Epheser 5, Vers 18, ein bekannter Vers. Ein Vers, der nicht bedeutet, dass wir nicht einen guten Schluck Wein nehmen dürfen zum Essen, sondern es heisst, berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist. Sauft nicht so viel, dass ihr nicht mehr wisst, was los ist. Sondern was sollen wir machen? Sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Wir füllen uns nicht selber. Das Verb steht im Passiv. Es ist etwas, was uns passiert. Gott füllt mit dem Geist. Und das heisst nicht, dass wir zu wenig bekommen haben und wie beim Auto musst du zwischendurch wieder nachtanken. Sondern die Fülle des Geistes zu haben, heisst, dass der Geist regieren kann in deinem und meinem Leben. Dass er Zügel in der Hand hat. Dass er das Ruder führt und nicht mehr ich. Und das ist die Voraussetzung für jegliche Form von Beziehungen in der Familie, im Sozialen selbst in der Arbeitswelt. Weil das ist das, was vorausgeht, all den Stellen, die nachher kommen, im Epheser 5, ab Vers 22. Wie sollen die Frauen mit ihren Männern umgehen? Vers 25, wie sollen die Männer mit ihren Frauen umgehen? Kapitel 6, Vers 1, wie sollen die Kinder die Hei miteinander, mit den Eltern umgehen? Kapitel 6, Vers 4, wendet er sich an die Väter. Kapitel 6, 5, an Knecht, heute wären das Arbeitnehmer. Und Kapitel 6, Vers 9, an die Herren, das wären die Arbeitgeber. Und das sind alles Beziehungen. Und das deckt so ziemlich alles ab an Beziehungen, wo wir uns drin bewegen. Und wir werden nur Mütter, Väter, Ehefrauen, Ehemänner, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sein, wo Gott ehrt, wenn der Geist Raum gewinnt in uns. Sonst nicht. Sonst nicht. Der Geist ist es, der beziehungsfähig macht. Aber eben, nur weil wir den Geist haben, sind wir nicht geistlich. Wir werden da zwei Beispiele anschauen. 1. Korinther 4. Ganz am Anfang vom Brief sagt der Paulus der Korinther folgendes. 1. Korinther 1, Vers 4 bis 7. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr in ihm, in allem reich gemacht worden seid. In allem Wort und aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, so dass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt. Okay, Korinther sind ein bisschen chaotisch gemeint gewesen. Korrekt. Aber sie haben alles gehabt. Der Paulus sagt, ihr habt keinen Mangel. Ihr habt alles. Ihr habt das Wort. Ihr habt Erkenntnis. Ihr habt jede Gnadengabe. Alles ist da. Alles ist da, aber wo liegt das Problem? 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltung unter euch seid, sondern dass ihr in demselben Sinn und derselben Meinung vollendet seid. Das allererste Problem, das er nennt bei den Korinther, ist was? Unfriede. Unfriede. Und man hat ihn toleriert. Nein, man hat ihn nicht nur toleriert, man hat sich sogar noch brüstet zum Teil damit. Mit Sachen, die so total neben den Schuhen gewesen sind. Dass der Paulus dann am Schluss relativ deutlich wird in dem Brief. Aber wir sehen, sie haben alles. Sie haben alles. 1. Korinther 3 bringt es dann auf den Punkt, wenn er sagt, ab Vers 1, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen. Sondern als zu Fleischlichen. Bei uns sind Früchte vom Fleisch da, nicht Früchte vom Geist. Als zu Unmündigen in Christus. Babys. Kleine Kinder. Wir wollen doch kein kleines Kind sein, geistlich. Wir wollen doch nicht, oh, tut, ja, kommt schon gut, weisst du. Bitte. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise. Ja, das ist okay für Babys. Denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Der Geist hat keinen Raum in eurem Leben. Er kann euch nicht umgestalten. Er kann euch nicht in die Wahrheit führen. Und er kann euch auch nicht Kraft geben, in dieser Wahrheit zu leben, weil ihr einfach störrische Esel sind, sagt der Paulus zu den Korinther. Und wir sind manchmal doch genauso, oder? Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Ist immer das Gleiche. Dort, was Fleisch ist, Lampe. Neid, Streit, Unfriede. Und das Beispiel, das euch allen auch geläufig ist, der Salomo. Was zeichnet der Salomo mehr aus als alles? Was macht ihn einzigartig in der Schrift? Weisheit. Und zwar sagt Gott, vor dir ist keiner gesehen wie du und nach dir wird keiner sehen wie du. Du bist, was Weisheit anbelangt, einmalig. Tja, Weisheit haben, wie wir leider wissen, bedeutet nicht immer, dass wir Weise haben. handelt. Und darum die Aufforderung. Ihr habt alles. Gott hat Frieden gewirkt. Christus hat ihn umgesetzt. Ihr habt eine volle Ausrüstung bekommen. Ihr mangelt nichts. Ihr habt einen klaren Auftrag, was ihr sollt machen. Aber wir müssen uns üben. Wir müssen hingebungsvoll an die ganze Geschichte angehen. Wir müssen wissen, was unser Teil ist, aufgrund dessen, was Gott bereits gemacht hat. Auf dem Boden, wo Gott bereits gemacht hat. 2. Petrus zeigt das so klar auf. Und es ist ein Spannungsfeld, weil wir tendieren immer ein bisschen hin und her zu sein zwischen, ja, Gott muss alles machen und Gesetzlichkeit. Ja, wenn ich noch genug Einsatz bringe, dann klappt es. Und wisst ihr was? Das Spannungsfeld können wir zumindest auf der Erde nie auflösen. Nie auflösen. Es ist Gott und es ist unser Teil. Und wir sehen das sehr schön im 2. Petrus 1. Wiederum, hört, was Gott alles gegeben hat. Hört, was er alles gegeben hat, bevor es überhaupt eine erste Aufforderung gibt. Macht. Dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit oder Frömmigkeit geschenkt hat. Wir haben es geschenkt bekommen. Es ist ein Geschenk. Es ist Gnade. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren, größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhabe der göttlichen Natur werdet, wir werden wesensmäßig Gott ähnlich. Die ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist, durch die Begierde, so wendet eben deshalb aber auch allen Fleiß an. Was ist der Zusammenhang? Nur weil Gott uns seine göttliche Kraft gegeben hat, alles, was wir brauchen zum Leben in Gottseligkeit und Frömmigkeit, weil wir Anteil haben an seiner göttlichen Natur, weil wir die kostbarsten und grössten Verheißungen haben. Und wenn Gott etwas verheißt, dann macht er es auch. Drum, eben deshalb nun, weil er die ganze Ladung bekommen hat, schaut doch mal, was er hat. Und dann, eben deshalb nun, wendet aber auch allen Fleiß an. Jetzt heisst, Hand aus der Säcke rausnehmen. Jetzt bin ich gefordert. Zu sagen, ja Gott, ich glaube, dass du das gemacht hast und will du das gemacht hast. Drum wende ich alle Fleiß an. Schaut, das ist ja so. Wenn ihr an einen Ort angeht und ihr seid fleissig bis am Bach runter, ohne Ende, weil ihr wollt Gold finden, aber es hätte kein Gold dort, dann könnt ihr buddeln, bis ihr schwarz werdet. Ihr werdet kein mögliches Gold finden dort. Wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist der Erfolg nichtig. Er wird nicht eintreffen. Aber das ist nicht der Fall. Gott hat uns alles gegeben. Eben deshalb nun wendet auch allen Fleiß an. Gott hat uns einen Auftrag gegeben und die Ausrüstung dazu. Und darum, wenn wir in Hingabe leben, uns bewusst, wir müssen es bewusst machen. Wir müssen uns bewusst für das entscheiden. Römer 12 beschreibt das folgendermaßen. Römer 12, 18 bis 21. Wenn möglich. So viel an euch ist. So viel an dir. Okay, der Baber wird dir zugeschoben. Nicht, was der andere gemacht hat. So viel an dir liegt. So viel an euch ist. Lebt mit allen. Alle. Es gibt keinen, der zu blöd oder zu doof oder zu eklig oder weiss ich was ist. Also würde sagen, für dich gilt das nicht. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht nicht euch selbst, Geliebte. Rache ist nicht süß. Rache ist doof. Rache ist böse. weil wir gar nicht können vergelten, so wie es Gott kann, weil er nur gerecht ist. Und er macht es auch zu seiner Zeit und auf seine Art. Das ist nicht unser Geschäft. Unser Geschäft ist, Friedensstifter zu sein. Recht nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Aber wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Kennt ihr das manchmal, wenn der eine so schräg kommt, dass du irgendwo findest, jetzt langt es. Das Fass ist voll. Du musst mir nicht mehr kommen. Und wenn du noch mal so kommst, dann kann ich dann auch. Das Böse mit dem Guten überwinden. Denen, die nichts verdient haben, so wie wir nichts verdient haben bei Gott. Gut zu tun. Nicht Waschlümpen werden, das meine ich nicht damit, das sehen wir nachher gerade. Aber gut so. So viel an dir liegt. Nehmen wir ein ganz praktisches Beispiel, eines, wo uns Schweizer oft ziemlich wehtut und der Korinther offensichtlich auch. 1. Korinther 6. Schreiben wir 1. Korinther 6 auf. Da kommt ein Vorschlag, ein ganz praktischer von Paulus zu friedensstiftenden Massnahmen. 1. Korinther 6, Vers 7. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt, sprich, dass ihr den Namen vor Gericht zerrt. Warum? Wow. Warum lasst ihr viel lieber Unrecht tun? Es ist Unrecht. Paulus macht kein. Es ist nicht gerecht, dass ihr müsst abdrucken da und zahlen. Aber er sagt, wieso nicht? Und dann geht er weiter. Warum lasst ihr euch nicht übervorteilen? Autsch. Bei gewissen Sachen okay, aber beim Geld hört der Spaß definitiv auf. Richtig. Meine lieben Freunde, auch da. Lasst euch Unrecht tun. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr tut Unrecht und übervorteilt und das Brüder. Wisst ihr, wie tragisch das ist? Und ihr wisst ja, was da passiert, bleibt nie da drin. Die Leute rundherum kommen das immer irgendwie mit über. Und was für ein Armutszeugnis. Wenn die Ungläubigen draussen mitbekommen, dass wir einander am Grind nehmen wegen ein paar Fränkli. Tragisch. Aber ich weiss, diesen Schritt zu machen, braucht eine bewusste Entscheidung. Und wir müssen wissen, was Gott sagt und wie er über das denkt. Sonst kommen wir gar nicht. Wir kommen nicht einmal im Traum auf die Idee, uns übervorteilen zu lassen. Vor allem nicht, wenn es um solche Sachen geht. Sicher nicht. Das steht mir zu. Und da steht es. Deck, 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 Paragraph, bum, bum, bum. So viel an dir liegt, der Ball liegt bei dir. Egal, was der andere gemacht hat. Römer sagt, unternimm alles in deiner Macht Stehende. Alles, alle Hebel, die du kannst in Bewegung setzen, ziehe dran. Dass es Frieden gibt. Und ganz wichtig in Situationen, lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten, sondern von dem, was Gottes Wort sagt. Weil gefühlsmässig werden wir da nie, wage ich zu behaupten, die richtige Entscheidung treffen. Nie. Aber wiederum müssen wir wissen, warum ist es so wichtig, die Entscheidung zu treffen. Unfrieden zu haben, zu tolerieren, Skifrieden, irgendwo unter den Teppich zwischen oder Gras drüber wachsen zu lassen, wie man so schön sagt. Aber wisst ihr ja, über alles, wo ein Gras wachsen, kommt früher oder später ein Kamel und frisst es wieder weg. Und dann ist es wieder da. Es ist eine ernste Sache. In Matthäus, immer noch in der Bergpredigt, 6, 14 bis 15, sagt Jesus. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, dann sagst du, ist doch mir gleich, ist dein Problem, geht mir nichts an. Du musst selber schauen. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, wird euer Vater euch eure Vergehungen nicht vergeben. Ist das ernst oder ist das ernst? Das ist eine relativ ernste Sache. Und der Vers bedeutet nicht, dass ihr dann eure Rettung verloren habt. Aber eure Beziehung, wenn Sünde in einer Beziehung ist, die nicht geklärt ist, dann ist Sand im Getriebe. Und wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, wenn ich nicht Vergebung suche, dann können wir beten, so viel wir wollen. Der Kanal ist zu. Der Kanal ist wirklich zu. Wenn wir nicht viel auslegen, dann vergibt euch euer Vater eure Vergehungen auch nicht. Dann bleibt ihr drauf hocken, bis ihr bereit sind, die Sache zu bereinigen. Das Herz an dieser Geschichte ist, wenn du das alles machst und hingebungsvoll bist und das bewusst verfolgst und bereit bist, alles einzusetzen, musst du eins wissen. Es gibt keine Erfolgsgarantie, dass es Frieden gibt. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Friedensstifter begeben sich grundsätzlich in Krisengebiete oder Kriegsgebiete. Weil wenn Frieden ist, braucht es keinen Friedensstifter. Also man muss irgendetwas im Argen legen, also man muss Frieden stiften. Und dort braucht es Mut, dort braucht es Gottvertrauen und vor allem mehr Gottesfurcht als Menschenfurcht. Es braucht bedeutend mehr Gottesfurcht als Menschenfurcht. Weil oft ist es nicht einfach, es wird zäh. Niemand gern, wenn er zu einem kommt und Sachen aufgedeckt werden. Aber wie gesagt, wenn du alles richtig gemacht hast, kann es so sein, wiederum Matthäus 10,34, dass das so rauskommt. Matthäus 10,34, wo Jesus sagt, denkt nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ganz geduldig, wir lösen es. Kein Widerspruch in der Bibel. Nicht, dass er zuerst sagt, ich bringe Frieden und jetzt nein. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine Hausgenossen sein. Wer aber Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer den Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Was sagt Jesus da? Er ist nicht einfach gekommen, um Frieden zu bringen, egal was es kostet oder egal was man dafür, sagen wir es besser so, muss opfern. Die Entscheidung für Jesus kann er einen Haufen Unfrieden einbringen auf dieser Seite von denen, die Gott nicht wollen, nachfolgen. Das musst du wissen. Du musst es nicht suchen. Es ist hoffentlich nicht so, dass die Leute nichts mit uns zu tun haben, weil wir Esel sind. Das ist manchmal auch das Problem. Es ist nicht immer so geistlich. Manchmal sind wir einfach doppelt und benehmen uns so. Und darum ist es ziemlich schwierig, mit uns auszukommen. Aber da geht es darum, das Entscheidende ist, wen liebst du mehr? Wen liebst du mehr? Bist du bereit, um einen Skifrieden zu Hause deine Beziehung zu mir zu opfern, sagt Jesus. Er sagt, wenn das deine Entscheidung ist, und es ist deine Entscheidung, die nimmt dir niemand ab. Sagt er, dann hast du bei mir nichts verloren. Dann gehörst du nicht zu mir. Dann hast du dich entschieden. Es ist ein Entweder-Oder. Und das ist die eine Seite, wo wir aufpassen und Hingabe haben. Und das andere, das ist das, was ich am Anfang genannt habe. Und man findet das im Alten Testament. Schon dort sind die Propheten gekommen, die sich einschleimen wollten und gesagt haben, Friede, Friede. Ist alles gut. Das wollen die Leute hören. Das geht viel besser aber als, vielleicht ist ein Sand im Getriebe und wir müssen etwas unternehmen, wir müssen die Sache anpacken. Wir lesen davon Jeremia 6 und 8. Sie kommen und sagen, Friede, Friede, doch. Da ist kein Friede. Wisst ihr, wir können uns lange etwas in den Sack hineinlügen. Es bleibt eine Lüge. Und Unfriede bleibt Unfriede. Schlicht und einfach. Und somit ist es wichtig, dass wir aufgrund von Frieden, wo wir suchen, nicht bereit sind, faule Kompromisse einzugehen. Erstens, kein faule Kompromiss. Zweitens, wehe uns, wenn wir uns weigern, jemandem Vergebung zu gewähren. Und ich meine es wirklich so. Wie viel ist dir vergeben worden? Alles. Alles. Was für ein Grund, was für eine Berechtigung hat irgendeiner von uns, der heute Morgen da ist, jemandem nicht Vergebung zu gewähren? Keiner. Keiner. Und damit das kann sehen, braucht es oft Friedensstifter, die bereit sind, sich einzusetzen für das, egal was es kostet. Epheser 4, und nein, wir tun den dritten Punkt heute nicht machen, weil die Zeit einfach dauernd einer von meinen grössten Gegner ist, oder ich mein eigener, wie auch immer. Aber den Punkt schliessen wir ab. Hingabe, weil man findet es überall. Römer sagt so viel an euch Leute. Epheser 4, 1 bis 3, es zieht sich überall durch. Weil wie gesagt, es ist ein Dauerbrenner, dass wir Unfrieden haben. Epheser 4, 1 bis 3. Ich ermahne euch nun. Es sind oft die kleinen Wörter, die den grossen Unterschied machen. Der Paulus fängt nicht an und sagt, hey, hört mal zu, ich tue jetzt da mal ein bisschen einordnen, ist gut. Nein, zuerst kommen 3 Kapitel, die eigentlich was beschreiben? Was Gott gemacht hat. Mit was er dich beschenkt hat. Und der Paulus sagt, nun, im Hinterkopf musst du haben, alles, was vorher gestanden ist, alles, was Gott gemacht hat, wie er das gemacht hat. Drum, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut, mit Sanftmut, mit Langmut, einander, einer der anderen, ertragend in Liebe. Euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wir müssen sie nicht schaffen, wir müssen sie bewahren, weil wenn wir in ihm sind, haben wir sie. Und wie sollen wir das machen? In dem Band des Friedens. Römer 14, 19. Ich lese aus der NGÜ das mal. Römer 14, 19. Darum wollen wir. Wolltest du? Wolltest? Kannst du auch unterschreiben? Darum will ich. Kannst du deinen Namen einsetzen? Ich setze meinen ein. Darum will ich, Martin, mit allen Kräften mich bemühen. Das schmeckt nach Schweiß und Blut, nach Arbeit, nach Einsatz, nach etwas machen. Was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Wisst ihr, wenn man streitet, gibt es keine Gewinner. Es gibt nur Verlierer. Es gibt nur Verlierer. Wenn wir aber alles einsetzen, unsere Kraft, und uns bemüht, was zum Frieden beiträgt, dann fördern wir uns gegenseitig im Glauben. Dann sind wir alle Gewinner. Es tut manchmal weh, die Medaille können abzuholen. Aber es lohnt sich. Bald zum Schluss. Vater im Himmel. Du bist gekommen, Frieden zu stiften. Und Herr Jesus, du bist der Friedenfürst. Und es besteht kein Zweifel. Was für eine Gnade das ist. Aber wir vergessen es so schnell. Und wenn wir das vergessen, werden wir hart mit den Leuten um uns herum. mit denen, die wir doch eigentlich sogar auch gern haben. Herr, vergib. Schaff in uns ein vergebungsbereites Herz. Herr, lass uns wieder Psalmist immer wieder kommen und sagen, prüf mein Herz, ob ich auf einem guten oder auf einem bösen Weg bin. Deck es auf. Und dann hilf, dass wir Friedensstifter sind. Dass wir bereit sind, den Weg zu gehen, Herr. Und wir bitten auch, dass Frieden darf gewährt werden. Vergebung, Buß, Umkehr. Herr, nicht primär, damit wir uns besser fühlen, sondern weil es ein Unehr ist, sondergleichen, wenn wir als Kinder, als Söhne Gottes, die versöhnt sind mit dir, selber nicht versöhnt sind miteinander. Gib du Gnade, Herr. Segne du jeden Einzelnen, segne du uns als Gemeinde, nicht nur den Morgen, sondern in Zukunft, dass wir wirklich Friedensstifter mögen sein. Amen.